Ja, guten Abend, liebe Geschwister, schön, dass ihr da seid. Ja, dieses Lied ist ein sehr, sehr schönes Lied und vielleicht bewegt auch der Bibelabend heute uns noch mal ein bisschen dazu, dieses Brennen im Geist vielleicht auch wieder neu zu entfachen. Wir wollen ab heute nämlich für den Sommer mit einer kleinen Themenreihe starten. Wir haben ja das Buch Der Versprochene durchgenommen und da ging es ja auch um die Stiftshütte und Andreas Peters hat damals gesagt, vielleicht können wir dazu mal eine Reihe machen und das bewahrheitet sich ab heute. Also wir wollen ab heute jetzt für den Sommer die Stiftshütte durchnehmen. Heute fangen wir so allgemein mit der Stiftshütte an und dann gehen wir so die einzelnen Elemente durch und schauen, was sind das für Symbolik, was haben die mit uns zu tun. Ich denke, es wird eine gute Reise und da fangen wir heute damit an. Wir sind ja jetzt in den Sommerferien, das heißt, es ist alles ein bisschen runtergefahren. Die Gebetsstunde fällt am Freitag aus. Das heißt, wir als Gemeinde treffen uns das nächste Mal wieder am Sonntag. Okay? Sonst ja, gibt es für diese Woche nichts weiter zu vermelden. Lass uns auf jeden Fall gleich für die Kinderwoche noch weiter beten, dass Gott dort Segen schenkt, auch gerade für Freitag. Da sind ja auch alle Eltern noch eingeladen nachmittags und dass Gott uns da als Christen Gnade gibt, dass wir leuchten können und dass viele noch dazukommen. Das wäre gut, wenn wir dafür beten. Habt ihr noch Informationen oder Anliegen mitgebracht? Die wir. Mhm, das machen wir. Ja, Holger, das machen wir. Genau. Holger sagte. Daniel ist gerade in der Ukraine, macht einen Einsatz mit Kindern da, ne, am ukrainischen Meer. Und lass uns dafür danken, dass Gott ihn bisher bewahrt hat und lass uns beten, dass Gott ihn weiterhin auch segnet und die ganze Gruppe auch. Ne, das will ich auch gleich mit auf jeden Fall ins Gebet nehmen. Gut, dann lass uns aufstehen, dann lass uns zusammen beten und dann starten wir mit der Bibelstunde. Herr Jesus, danke, dass du uns gerettet hast und dass du uns geheiligt hast und es ist dein Wunsch, ein Feuer auf der Erde anzuzünden und du hast selbst damals gesagt, wie sehr wünschst du dir, dass es schon brennt und danke, dass du dieses Feuer in mir und in uns anzündest. Aber es ist ständig im Kampf mit im Wind, mit Regen und der Teufel versucht, dieses Feuer immer wieder auszulöschen, dass wir nur noch so rauchende, glühende Christen sind. Danke, dass du uns aber auch in diesem Stadium nicht alleine lässt, sondern du willst uns auch wieder neu anzünden. Und ich danke dir auch für das Thema, für die Themenreihe, die wir ab jetzt starten. Mit der Stiftshütte her, auch da können wir so viel Großartiges mitnehmen, auch für uns als deine Kinder heute. Und so gebrauche auch heute den Abend, gib Gnade zum Reden und zum Hören, auch zum Umsetzen deines wunderbaren Wortes. Danke, dass du bei den Geschwistern bist in der Kinderwoche jetzt gerade. Bitte segne auch sie dort, auch die nächsten zwei Tage. Hilf uns auch gerade am Freitag, wenn auch viele Eltern kommen werden, dass wir ein Licht und ein Zeugnis sein können. Schenk dort passende Begegnungen und dass auch die Eltern der Kinder dich erfahren können. Danke, dass du bei Daniel bist. Danke, dass du ihn bewahrst in der Ukraine, dass du ihn dort führst. Ich bitte dich, dass du auch ihn weiter zum Segen machst und ihn segnest dort. Und den auch wieder gut nach Hause bringst. Ich bitte dich, dass du ihm wirklich auf wunderbare Art und Weise begegnest und dass du ihn dort leitest. Danke, dass du jetzt hier auch unter uns bist und dass du durch deinen Geist reden wirst. Amen. Ja, Thema Stiftshütte. Was fällt euch so dazu ein? Tragstangen? Spannend, dass der Begriff zuerst kommt, ja, aber das stimmt. Die Stiftshütte erinnert an Tragstangen, ja, da wird ganz schön viel getragen. Hm? Was fällt euch noch so ein? Wie bitte? Große Decken, ja. Mhm. Viel Gold, ja, genau, sehr viel Gold. Ich habe das heute mal ausgerechnet, was der Goldwert von heute, was die Menge gleich kostet, das sage ich euch gleich, das ist der Wahnsinn. Okay. Fällt euch noch was so spontan ein?
Ja, dass man die auseinanderbauen kann und wieder zusammenbauen.
Genau, auseinanderbauen und zusammenbauen kann man die, genau. Ja. Genau, richtig. Hat Gott sehr gut konstruiert, ne, dass man das richtig gut so aufbauen kann, okay. Ja, ein Ort von Gottes Gegenwart, richtig, absolut. Nochmal. Ach so, die Bundeslade als Herzstück des Ganzen, ja. Genau. Okay. Zu diesem Thema gibt es sehr viele Infos. Es gibt einen Johannes Vogel, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, der war damals bei dieser Aktion mit dabei. Es wurde ja hier von der Bibelschule Brake, glaube ich, eine Stiftshütte gebaut, oder war das Brake? Ich weiß nicht, welche Bibelschule das war. Und die wurde in Israel aufgebaut. Ne? Und er war da mit dabei und hat das so aufgebaut. Das heißt, er hat ziemlich viel Ahnung davon. Ich habe auch einiges von ihm übernommen, heute hier an den Infos. Also falls jemand mehr über Stiftshütte wissen will, Johannes Vogel heißt der, kann man suchen, ist eine gute Adresse. Die Stiftshütte, die war ja ein Zelt. Und wenn ich überlege, wie lange heutzutage so ein Zelt hält, ne? Kann man ein paar Jahre mit irgendwie in Urlaub fahren und irgendwann ist es vorbei. Wisst ihr, wie lange die Stiftshütte existiert hat? Ungefähr. Die hat ungefähr von, also als das Volk Israel ausgezogen ist, 1447 vor Christus ungefähr, da wurde sie aufgebaut und sie wurde, als Salomo den Tempel gebaut hat, wurde sie mit der Bundeslade zum Tempel gebracht. Das lesen wir in 2. Chronik 5 und das war ungefähr 967 vor Christus. Also hat dieses Zelt 480 Jahre gehalten. Das muss man sich mal vorstellen. Und das war einfach für mich schon mal einfach nur so ein Gedanke, wie Gott seine Wohnung schützt. Und dann dachte ich drüber nach, Gott schützt seine Wohnung, aber nur so lange, wie sie dem Zweck dient. Und das sehen wir ja beim Tempel später. Wie hat Gott den Tempel durch die Babylonier zerstören und verwüsten lassen, so absolut entheiligt, weil der Zweck nicht mehr gegeben war. Das Volk hat sich so von Gott abgewendet, es konnte den Zweck dieser Wohnung nicht mehr erfüllen. Aber solange die Wohnung dem Zweck dient, erhält Gott sie. Und auch ein Zelt ist es für ihn kein Problem, das 480 Jahre zu erhalten. Und wir, kommen wir gleich drauf, wir sind ja auch eine Wohnung Gottes und wir haben auch alle einen Zweck. Und jeder von uns, der heute noch lebt, existiert deswegen noch, weil er noch einen Zweck hat. Egal, ob wir ganz jung sind, mitteljung oder älter sind. Egal, wie fit unser Körper noch ist, aber wir haben alle, jeder von uns hat einen Zweck, solange wir leben. So ein paar allgemeine Maße. Die Stiftshütte wird ja so in Ellen, also das Allermeiste wird in Ellen angegeben und es gab verschiedene Ellen. Das war auch so ortsgebunden, gab es immer wieder so ganz verschiedene Maße. Aber es ist eigentlich ganz gut, wenn man eine Elle damals definiert mit 45 Zentimetern. Da kommt man ziemlich gut hin. Also wie gesagt, es gibt ein paar Abweichungen, aber wenn man sagt, eine Elle ist 45 Zentimeter, dann hat man so einen guten Schnitt. Und wenn man die Elle mit 45 Zentimeter annimmt, lese ich euch einfach gleich so ein paar Zahlen vor, wie groß die einzelnen Geräte und so waren, dass man ein bisschen eine Vorstellung hat. Ne? Also das Außengelände war 45 mal 22,5 Meter, ne? Lang, also 45 Meter lang und 22,5 Meter breit. Das ist gar nicht so groß. Das ist irgendwie ein Sechstel oder so vom Fußballfeld. Ist gar nicht so groß. Das ist so quasi außen, das sind außen die Maße. Dann lesen wir, dass außenrum eine Wand war, ne, aus dieser feinen Leinwand. Und die war ungefähr 2,25 Meter hoch. Das heißt, wenn man davor steht, dann sieht man einfach nur eine weiße Wand. Mehr sieht man gar nicht. Man kann nicht einfach so drüber gucken, ach, was ist da so drin? Gott hat das extra so gemacht, dass die Stiftshütte vor Blicken geschützt ist. Das Einzige, was bunt war, war das Tor an der Ostseite. Das war ungefähr 9 Meter breit. Und da waren eingearbeitet alle Farben, die in der Stiftshütte vorkommen. Das können wir mal lesen, 2. Mose 27, Vers 16. Ich schlag das hier mal gerade auf. Am Eingang des Vorhofs aber soll ein Vorhang sein, 20 Ellen lang, aus Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezwirnten Leinen in Buntwirkearbeit, dazu 4 Säulen auf 4 Füßen. Also wir haben hier blau, rot, dann haben wir hier dieses Karmesin, das ist so ein Scharlachrot, genau, und die Farbe weiß. Man kann diese Farben, so wie sie dort stehen, auch, oder man, es passt zumindest, sie auf Christus zu beziehen, so blau, Jesus kam vom Himmel herab, dann dieses purpurrot, wie so ein königlicher Mantel, Jesus ist der König, dann das Scharlachrot, Jesus vergießt sein Blut und weiß, Jesus ist rein und heilig. Und diese Farben, die kommen immer wieder vor bei der Stiftshütte. Und durch dieses bunte Tor konnte man dann reingehen. Und das ist einfach schon so ein starkes Bild. So, Gott gebraucht nicht so einen schönen äußeren Schein. Gott muss sich nicht nach außen irgendwie besonders darstellen. Die Heiligkeit findet in der Stiftshütte statt. Aber trotzdem dieses bunte Eingangstor sozusagen, das signalisiert so, du bist hier willkommen. Man darf sich freuen, ins Heiligtum Gottes zu gehen. Ist die Frage, wie wir uns heute freuen, ne? Dass wir mit Jesus jeden Tag reden dürfen. Ne? Ich denke, das soll uns eine ganz, ganz große Freude sein, dass wir Kontakt, dass wir Beziehung zu Jesus haben dürfen. Okay, schauen wir uns nochmal die anderen Elemente an, zumindest die in Maßen angegeben sind, einfach nur, dass man eine Vorstellung hat. Wenn man dann durch dieses Eingangstor reingegangen ist, dann hat man zuerst den Brandopferaltar gesehen. Der Brandopferaltar war ungefähr 1,35 Meter hoch, so ungefähr, 2,25 Meter breit und 2,25 Meter tief. Also das ist schon ziemlich großes Ding gewesen. Dann kam das Waschbecken. Das hat spannenderweise keine Maße, also man weiß gar nicht, wie groß das Waschbecken war. Wenn man dann reingeht, dann sind da drei Elemente in der Stiftshütte. Das ist der Schaubrottisch, der war ziemlich klein, also der war nur 67,5 cm hoch, 90 cm breit und 45 cm tief, also ein kleines Tischchen. Und dann der Räucheraltar, der war auch nicht groß, 90 cm hoch und 45 cm so im Quadrat, ja, also auch ein ziemlich kleiner Altar, wo quasi der Rauch aufgestiegen ist. Und dann im Allerheiligsten die Bundeslade. Die Bundeslade war 65 cm hoch und auch 65 cm breit und 1,12 Meter. Also breit und 67 cm tief. Also an sich alles gar nicht so groß. Einfach nur, dass man so eine grobe Vorstellung hat. Jetzt kommen wir zu dem Wert. Von vielen Dingen, von vielen Baumaterialien kann man vielleicht heute gar nicht mehr so richtig den Wert ermitteln, aber wenn man einfach nur das Gold und das Silber nimmt, wenn man das Ganze zusammenrechnet, dann ergeben sich als Menge, die dort als Silber verwendet wurde, ungefähr 3,4 Tonnen Silber, die wurden dort verwendet. 3440 Kilo und 75 Gramm. Und an Gold wurde ziemlich genau eine Tonne verwendet, eine Tonne Gold. Wenn man das jetzt umrechnet, dann hat der Silberwert heute, also ich habe es heute nachgerechnet, der schwankt ja mal ein bisschen, stand heute 5,75 Millionen Euro Silber und Gold 116 Millionen Euro, eigentlich 116,1 Millionen Euro. Das ist unfassbar. Und wenn man sich das mal einfach mal vorstellt, du stehst eigentlich vor so einer weißen Wand, aber wenn du da reingehst, dann hast du nur an Gold und Silber einen Wert von knapp 122 Millionen Euro da drin. Und das ist für mich ein Bild von unserem herrlichen Jesus. Das Wort vom Kreuz ist den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Ja, du siehst nur eine weiße Wand, aber für uns ist es eine Gotteskraft. Wer in das Heiligtum gehen darf, der sieht die ganzen Schätze der Fülle Christi. Und das wird hier so gut dargestellt. Außen ist einfach eine Leinwand, aber wenn du reingehst, 121 Millionen Euro. Das ist so stark. Und das ist einfach, das darf uns eine Ermutigung sein, wenn ich zu Jesus gehöre. Ich darf zu diesem kostbaren Jesus gehören. Er ist mein Herr und mein Heiland. Es ist einfach wunderbar. Und was für eine Gnade, dass du und ich, dass wir zu Jesus gehören dürfen. Das ist unglaublich. Was mir dann aber auch aufgefallen ist, woher haben die Israeliten diese ganzen Materialien so als armes Sklavenvolk 430 Jahre Ziegel gestrichen? Wie kommen die zu so viel Gold? Wisst ihr das, wo die das her haben? Ja, ne? Genau, aus Ägypten. Genau, von den Nachbarschaftshilfe sozusagen. Ne? Richtig, genau. Die Ägypter hatten ja so viel Angst und durch die ganzen Plagen und sagen, geht hier raus und wir geben euch alles Mögliche mit. Genau. Und die hatten ja noch mehr, die haben ja noch mehr bekommen, als die diese ganzen Gaben gebracht haben zur Stiftshütte, muss die irgendwann gesagt werden, halt, stopp, wir haben schon genug. Die haben noch mehr bekommen. Aber Jesus gibt ihnen so viel, um ihnen dann zu sagen, hier, gebt mir das wieder zurück, wir bauen eine großartige Stiftshütte. Und da dachte ich, okay, was ist so in meinem Haus, ne? So wie Elisa fragt, diese Witwe, was hast du im Haus? Was hat Gott dir und mir gegeben? Wir dürfen vieles im Leben genießen, wir dürfen Freude daran haben, aber das ist nicht der Zweck von den Gaben, die wir haben. Ne? Gott möchte uns gebrauchen. Was hat Gott dir und mir gegeben? Und das dürfen wir einsetzen. Wir hatten das Thema Gaben, haben wir jetzt ja durchgenommen. Und auch das ist ein großes Geschenk. Dürfen wir für Gott einsetzen. Okay. Bevor wir uns gleich weiter mit der Stiftshütte beschäftigen. Markus, hast du das Bild schon parat? Die Stiftshütte? Du kannst einfach die Stiftshütte einfach einblenden. Markus macht heute alles. Ja, das ist, ich lasse es einfach mal eingeblendet, aber das ist, dass man das auf sich wirken lassen kann, so wie die Stiftshütte im Groben ausgesehen hat. Ich finde es sehr interessant, in welchem Kontext Gott die Stiftshütte einführt. Wisst ihr, was Israel da gerade gemacht hat, als Gott die Stiftshütte einsetzt, was da passiert ist? Direkt davor, wisst ihr das? Genau, es gab die Gesetzestafeln, genau. Und Mose war oben bei Gott. Und was hat das Volk unten gemacht? Genau, genau. Die Stiftshütte wird eingesetzt, als das Volk quasi im puren Götzendienst ist. Und das möchte ich mit euch einmal anschauen. Wir lesen mal aus 2. Mose Kapitel 32. Ab Vers 32 und dann gehen wir bis in Kapitel 3 rein, Vers 6. Hier geht es nämlich jetzt darum, dass Gott zornig ist über das Volk und er sagt, dass sie quasi gerichtet werden, weil sie Gott verlassen haben. Und Mose, er betet zu Gott, dann lese besser ab Vers 30 für den Kontext. Und es geschah am folgenden Tag, also am Tag nachdem Israel dieses goldene Kalb gemacht hat und so weiter und Mose runtergegangen ist und die Gesetzestafeln zerbrochen hat. Es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen. Und nun, ich will zu dem Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Also Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Da sprach der Herr zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. So geh nun hin und führe das Volk an den Ort, von dem ich dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen, aber am Tag meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Und der Herr sprach zu Mose, geh hin, zieh von hier hinauf und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid geschworen habe. Ich sagte, deinem Samen will ich es geben. Ich aber will einen Engel vor dir her senden, also nicht den Engel des Herrn, sondern einen Engel, und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pherezeiter, Heviter, Jebusiter vertreiben, in das Land, in dem Milch und Honig fließt, denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid und niemand legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesprochen, sage den Kindern Israels, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, so will ich sehen, was ich dir tun will. Da rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab bei dem Berg Horeb. Das ist der Kontext. Gott sagt, ich kann nicht in eurer Mitte gehen, ihr müsstet dann sofort sterben. Und wisst ihr was, wenn Jesus hier heute stehen würde und wir würden die Herrlichkeit Gottes hier schauen, würden wir alle tot umfallen. Heute würde auch jeder Mensch würde sterben, wenn er Gott sehen würde, weil wir alle in einem sündigen Fleisch sind. Und jetzt, wenn wir das gleich weiter uns anschauen, weil Mose sich so für das Volk verwendet und Gott sagt, ja, ich habe dich erhört, also Gott ändert quasi seine Meinung und sagt, ich werde doch mit euch gehen, mein Angesicht wird vor euch hergehen, aber Gott muss eine Vorrichtung bauen, die diese Sünder vor seinem Angesicht schützt. Deswegen der Zaun drumherum und dann auch die einzelnen anderen Elemente. Gott will mit seinem Volk zusammen sein, Aber weil er so heilig ist, braucht es gewisse Regeln, eine gewisse Ordnung, damit das Volk ihm nahen kann. Und dann lesen wir, wenn wir jetzt weiterlesen in diesem Kapitel 33 ab Vers 7, da schlägt Mose ein Zelt auf, das ist aber noch nicht die Stiftshütte, da steht nämlich, Mose nahm das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Lesen wir mal, genau, also nur diesen Teil. Hier ist noch dieser Moment, Gott begegnet dem Volk, aber nicht inmitten seines Volkes, sondern am Rande, außerhalb des Lagers. Und dann steht da, alle, die Gott gesucht haben, gingen nach draußen außerhalb des Lagers, um Gott zu begegnen. Aber das ist nicht das Ziel gewesen, das Gott für sein Volk wollte. Gott wollte nicht einfach irgendwo am Rand eine Randerscheinung sein, sondern die Stiftshütte ist dann dazu da, dass das Volk dass Gott mitten im Volk wohnen kann. Kannst du einmal das zweite Bild kurz einblenden, danach kannst du ruhig wieder zurückmachen. Das habe ich aus einem Buch rauskopiert, das sieht nicht sonderlich schön aus, aber das zeigt ein bisschen, wie Gott sein Volk organisiert hat. Als sie durch die Wüste gegangen sind, da mussten die sich immer so lagern. Ne? Dann die 12 Stämme wurden so aufgeteilt, immer in so Dreiergruppen, und die haben sich quasi so um die Stiftshütte herum gelagert. Ne? Hier sind die Priester- und Levitenfamilien, die sich um die Stiftshütte gekümmert haben. Und die anderen Stämme haben sich alle so drumherum gelagert. Und dass Gott unter seinem Volk dann auch mittendrin wohnen will, lesen wir auch dann ganz explizit ein paar Kapitel vorher, 2. Mose 29, ab Vers 44. Da sagt Gott, und ich will die Stiftshütte heiligen samt dem Altar, und ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne, ich der Herr, ihr Gott. Das ist also noch vor dem goldenen Kalb. Dann kommt das goldene Kalb und dann sagt Gott, zieht weiter, ich werde einen Engel vor euch herschicken. Denn wenn ich unter euch gehe, dann werde ich euch vertilgen. Dann betet Mose und sagt, nein, bitte, wenn du nicht mit uns gehst. Und Gott sagt, okay, ich werde mit euch gehen. Und Gott durch seine Gnade kommt wieder zurück zu dem, was er vor dem goldenen Kalb gesagt hat. Ich will in eurer Mitte wohnen. Und das ist doch genau das, was auch uns heute Hoffnung gibt. Auch selbst wenn ich ein Christ bin, ich habe nie das Recht, dass Gott in mir wohnt. Es ist ein Gnadengeschenk. Dieses, ja, ich habe schon das Recht, aber das habe ich durch Jesus bekommen. Alle, die an ihn glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ne? Johannes 1. Das ist ein Gnadengeschenk. Und das Zweite, was ich gedacht habe, als ich dieses Bild gesehen habe, so die Stiftshütte im Zentrum. Wir sagen ja oft so, Jesus soll die Nummer 1 sein in deinem Leben. Das stimmt ja grundsätzlich auch, aber das macht irgendwie, das kann ein bisschen ein verzerrtes Bild machen. So, Jesus ist die Nummer 1 und dann kommen noch die anderen Sachen, so Gemeinde, Familie und Beruf und so weiter. Und irgendwie haben die dann gefühlt schon gar nichts mehr mit Jesus zu tun. Aber eigentlich soll Jesus, wie die Stiftshütte, Jesus soll die Nummer 1 sein, sondern Jesus soll unser Zentrum sein. Und alles in unserem Leben dreht sich um dieses Zentrum. Das Volk Israel musste auch in einer ganz bestimmten Weise, wenn sie in der Wüste gewandert sind, immer aufbrechen. Erstmal die Gruppe Juda quasi, die drei Stämme. Dann wurde ein Teil der Stiftshütte abgebaut. Lesen wir in 4. Mose Kapitel 10, also quasi das Zelt. Dann kam Ruben mit den anderen beiden Stämmen. Dann wurden die inneren Teile der Stiftshütte weitergetragen. Und dann kamen die anderen 6 Stämme. Und später hat man dann alles wieder so zusammengebaut und sich wieder drumherum gelagert. Alles zielt auf das Zentrum hin. In unserer Mitte ist unser Heiligtum, da wohnt unser Gott. Und ich meine, Es wirft einen ganz anderen Blick auf mein Leben und auch auf meinen Alltag, wenn Jesus mein Zentrum ist. Dann ist er das Zentrum in meiner Art, wie ich mit meiner Frau rede, wie ich mit meinen Kindern rede. Dann ist er das Zentrum in dem, wie ich meine Arbeit mache, wie ich auf meine Kollegen eingehe und reagiere. Dann ist er das Zentrum in der Gemeinde, wie mache ich die Dienste der Gemeinde, wie pflege ich meine Beziehung zu den Glaubensgeschwistern und so weiter. Jesus muss unser Zentrum sein. Egal wo wir sind, er muss uns ausmachen. Er muss unsere Wirkung bestimmen und er soll in allem uns erfüllen, damit wir durch diese Fülle ein Segen für andere sind. Und das ist wird hier einfach deutlich anhand dieser Lagerordnung. Gott will in unserer Mitte wohnen. Gott will uns steuern und wir sollen komplett von ihm gesteuert sein und uns um seine Ehre kümmern. Und so lesen wir noch in 2. Mose 40, dass als die Stiftshütte gebaut ist, dass die Herrlichkeit Gottes, also diese Wolke über der Stiftshütte war. Und immer wenn die sich erhoben hat, dann ist das Volk gewandert. Und wenn die sich abgesenkt hat, ist das Volk immer stehen geblieben. Und das ist halt auch dieser Gedanke, wenn Jesus in meinem Zentrum ist, er steuert mich, er bestimmt mich. Römer 8, alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Jesus ist mein Zentrum. Er lenkt mich, er segnet mich, alles ist auf ihn fokussiert. Mein Verhalten soll ihn verherrlichen. Jesus ist Zentrum. Das zeigt die Stiftshütte. Und ich möchte mit euch jetzt ein paar Namen durchgehen, wie die Stiftshütte bezeichnet wird. Und diese Namen oder die Bezeichnung der Stiftshütte, die machen auch einiges über Gottes Wesen deutlich und spiegeln das auch für unser Leben wider. Das will ich hier mit euch jetzt einmal angucken. Also wir haben im Hinterkopf, die Stiftshütte wird gebaut, quasi kurz nachdem das Volk in Götzendienst gefallen ist. Sie haben es gar nicht verdient. Eigentlich müssen sie alle sterben. Aber Gott schafft einen Raum, um trotzdem in ihrer Mitte zu wohnen. Und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die einige Begriffe an. 2. Mose 25, Vers 40. Den nehmen wir mal als erstes. Das ist so indirekt. Da sagt Gott zu Mose: Und achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Spannend ist, dass Gott in zwei Kapiteln zeigt, wer Himmel und Erde und die Menschen gemacht hat und ungefähr 50 Kapitel für die Stiftshütte. Aber dieser Vers hier macht deutlich, warte mal, die Stiftshütte ist ein Ebenbild. Sie hat ein Vorbild und sie ist ein Ebenbild. Ein Ebenbild, das ihm gezeigt worden ist. Und wenn wir in Hebräer 8 reinschauen, dann sehen wir, dass die Stiftshütte ein Abbild des himmlischen Bildes ist. Hebräer 8, Vers 5. Davor geht es so um die Priester, um die Opfer. Und da steht ja, diese dienen einem Abbild und Schatten des himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Also diese großartige Stiftshütte mit 121 Millionen Euro Wert an Gold und Silber ist nur ein Schatten. Ich bin gestern war das, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause gefahren und habe so über diese Schattenbilder nachgedacht. Und wenn man so guckt, keine Ahnung, nimm irgendein schönes Gebäude. Das Gebäude kann, je nachdem wie die Sonne scheint, einen Schatten werfen. Und du siehst das äußere Muster. Das ist mir zumindest bei einem Haus aufgefallen. Das Haus war noch so schön verklinkert und so architektonisch so schön gebaut. Das alles siehst du aber im Schatten nicht. Und da stelle ich mir einfach oder frage ich mich, Gott, wie herrlich muss dieses Vorbild im Himmel sein, dieses Zelt im Himmel, was uns erwartet, wo wir bald hinkommen werden. Und das darf uns Freude machen auf das, was auf uns zukommt. Und wenn diese Stiftshütte ein Abbild ist und die Verherrlichung Gottes in der Stiftshütte auch ein Abbild von der ewigen Anbetung Gottes ist, dann heißt das, dass das Prinzip, wie Gott Anbetung möchte, wie er es zeigt in der Stiftshütte, die einzelnen Elemente, dieses Prinzip der Anbetung gilt heute noch. Und in Johannes 4, wo Jesus mit dieser Frau am Jakobsbrunnen redet, dann sagt er ja zu ihr, es kommt die Zeit, wo die Menschen nicht mehr hier anbeten werden, also auch nicht in Jerusalem anbeten werden, sondern sie sollen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott sucht solche Anbeter. Und wenn man sich das Prinzip anguckt, wie in der Stiftshütte angebetet werden sollte, dann zeigt mir das, dass ich nicht Gott einfach so nahen kann, wie ich will. Ich kann nicht so leben, wie ich will und einfach Gott so ganz, ich sag mal laissez-faire, einfach so begegnen. Das funktioniert nicht. Gottes Heiligkeit verbietet das. Dazu kommen wir gleich. Also wir haben gesehen, es ist ein Vorbild, ein Schattenbild von einem Vorbild im Himmel. Und dann lesen wir in 2. Mose Kapitel 39, Vers 32. Einen bekannten Namen für dieses Zelt. So wurde das ganze Werk der Wohnung der Stiftshütte vollendet. Und die Kinder Israels machten alles genauso, wie der Herr es Mose geboten hatte, genauso machten sie es. Der Begriff Stiftshütte, der ist ja von Luther geprägt worden. Stiften bedeutet ja eigentlich so etwas wie etwas geben, etwas spenden kann es auch bedeuten oder etwas zur Verfügung stellen. Und damals wurde dieser Begriff öfter gebraucht, so eine Stiftskirche zum Beispiel. Und das hatte so die Bedeutung, es wird ein Ort gemacht, es gibt einen Ort zur Versammlung. Weil eigentlich bedeutet dieser Begriff Stiftshütte eigentlich Zelt der Zusammenkunft. Und dieses Zusammenkommen hat Luther von damals quasi so übernommen, da kommt dieser Begriff Stiften halt her. Stiftskirche, es gibt einen gegebenen Ort, einen von Gott gegebenen Ort, um uns zu versammeln. Und das ist das, was Gott eigentlich will. Gott gibt einen Ort, Gott gibt eine Möglichkeit, damit sündige Menschen sich mit ihm treffen können. Und wie gesagt, auch heute ist das so, in Christus haben wir die Möglichkeit, uns mit Gott zu treffen. Ja, deswegen Stiftshütte. Sie ist von Gott gegeben. Und genauso ist auch uns die Errettung gegeben. Uns ist die Gnade Gottes gegeben. Wir haben sie nicht verdient, sondern sie ist uns geschenkt. Und wir dürfen mit Gott Gemeinschaft haben. Wir dürfen ihm begegnen. Das zweite haben wir auch hier gelesen, in diesem Vers, dass die Stiftshütte, sie ist eine Wohnung. Und das zeigt den Zweck der Stiftshütte. Wozu ist sie da? Gott will in ihr wohnen. Und mit ihm wohnt auch die ganze Herrlichkeit in dieser Stiftshütte. Zum Beispiel Psalm 26, Vers 8. Da steht: Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt. Es ist unglaublich, dass Gott bei diesem halsstarrigen, götzendienerischen Volk wohnen will. Also er will sich da nicht nur einfach nur kurz aufhalten, sondern er will da wohnen, er will da leben, er will da sein mit seiner Herrlichkeit. Und wenn wir das auf uns beziehen, dann sehen wir zuallererst, als Jesus Mensch wurde, hat Jesus unter uns gewohnt. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Da steht auch eigentlich eher dieser Begriff zeltete. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Jesus wohnte unter uns sündigen Menschen. In uns Christen wohnt der Heilige Geist, Römer 8, Vers 11. Dann lesen wir mal 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. In uns, in mir wohnt Gott. Das ist unglaublich. Menschen, die nicht Christen, können das nicht verstehen, aber Gott sagt, ich will in einem Menschen wohnen. Ich will ganz persönlich in dir wohnen. Egal wie es dir gerade geht, wenn du ein Kind Gottes bist, Gott wohnt in dir. Und seine Herrlichkeit wohnt in dir. Das macht natürlich was mit mir. Wenn ich sündige oder in Sünde lebe, wird Gott mir diese Sünde aufzeigen. Ganz klar. Gott wird das nicht tolerieren, weil er in mir wohnt. Aber es ist einfach großartig, das zu sehen, dass Gott in uns trotzdem wohnt und wohnen möchte. Und das Letzte ist Offenbarung 21. Den Text möchte ich mit euch lesen, weil der so schön ist. Uns erwartet ein ewiges Wohnen mit Gott. Offenbarung 21 von Vers 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen zelten, müsste man hier eigentlich auch übersetzen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und jetzt wird beschrieben, wie sich das wunderbar auf uns auswirken wird, wenn wir in Ewigkeit mit Gott wohnen werden. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen, die mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Gott schafft uns Menschen mit einem Ziel, mit uns zu wohnen. Und das, was uns hier prophezeit wird, da wird kein Leid mehr sein, keine Schmerzen, die Tränen werden alle abgewischen. Dieser absolute, vollendete Trost in Gott wird erst im Himmel stattfinden, weil wir alle noch hier in einem sündigen Fleisch sind. Wir kämpfen alle hier noch mit Krankheit, wir kämpfen mit Enttäuschung, wir kämpfen mit Leiden, wir kämpfen mit Krankheiten. Aber wir dürfen wissen, bald wird das alles zu Ende sein. Und Johannes motiviert uns und sagt, wer überwindet, wird das alles erben. Und dieser Text soll uns motivieren und sagen, was habe ich eigentlich hier auf der Erde? Warum halte ich mich an den Dingen dieser Erde fest? An diesem Vergänglichen, das Ewige, das kommt noch und das wartet auf mich. Gott will in Ewigkeit mit mir wohnen. Und das macht die Stiftshütte schon deutlich, die Wohnung Gottes. Das nächste ist, die Stiftshütte ist ein Zelt des Zeugnisses. Das lesen wir in 4. Mose 9, Vers 15. Ein Zelt des Zeugnisses. Weil da nämlich das Zeugnis drinne war. Ja, 4. Mose 9, Vers 15. Und an dem Tag, als die Wohnung aufgerichtet wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung, nämlich das Zelt des Zeugnisses. Ich glaube, Olga hat es vorhin gesagt, ne? Das Herzstück der ganzen Stiftshütte war die Bundeslade mit dem Sühnedeckel drauf. Und das ist, da drin war das Zeugnis. Da waren die Bundestafeln drin. Da war auch zumindest bis zu einer gewissen Zeit der Stab Aarons drin, der gegrünt hat, auch als Zeugnis der wahren Diener Gottes. Und dann war da auch noch ein Krug mit Manna drin, als Zeugnis der Versorgung Gottes. Dieser ganze Aufbau und diese ganze großartige, teure Zusammensetzung der Materialien dient dazu, ein heiliges Zeugnis aufzubewahren. Und du und ich, auch wir sind heute Zeugen Jesu Christi. Ich weiß nicht, wie wertvoll ist dir das im Alltag? Wie heiligst du dieses Zeugnis? Ich darf von Jesus Zeugnis geben. Mir fällt das ganz schön oft schwer, gerade im Alltag, frei und froh von Jesus Zeugnis zu geben. Aber es ist das herrlichste Zeugnis, das es gibt. Die Menschen, die sehen sich danach. Ich habe mich heute mit einem gläubigen Arbeitskollegen bei mir auf Arbeit unterhalten. Der hat sich einfach so mit einer Patientin unterhalten, eine junge Dame, musste in OP und die hatte Angst und so weiter und hat es mit verschiedenen Glaubensrichtungen probiert. Und er hat dann auch ihr von Jesus erzählt und so, sagte, ja, ich habe den Glauben an Jesus schon verloren und so. Und er hat einfach gefragt, darf ich für sie beten? Und dann hat sie so unter Tränen ja gesagt, dann hat er für sie gebetet. Und ich fand das so stark. Wir haben ein kostbares Zeugnis. Menschen, man sieht ihnen das vielleicht auf den ersten Blick nicht an, aber Menschen sehnen sich danach. Sie sehnen sich nach Jesus. Und das will mich motivieren und uns alle, dieses Zeugnis dürfen wir weitergeben. Wir sind egal, ob es auf der Arbeit ist, ob es vielleicht im Einkaufsladen ist, ob es beim Hausarzt ist, egal wo. Es gibt überall Möglichkeiten, Zeugnis zu geben. Wir haben ein kostbares Zeugnis, das wir weitergeben dürfen. Genau. Und jetzt haben wir gesehen, Gott hat diese Stiftshütte gestiftet. Gott hat sie gegeben. als ein Zelt der Zusammenkunft. Gott wohnt in diesem Zelt und in diesem Zelt ist ein großartiges Zeugnis aufbewahrt. Und deswegen gibt es noch einen Namen, der das Wesen der Stiftshütte kennzeichnet. Und die Stiftshütte muss dieses Wesen haben, weil Gott in ihr wohnt und Gott sie benutzen möchte. Und das ist das Heiligtum. Lesen wir öfter ein Beispiel, 2. Mose 25, Vers 8. Und hierauf möchte ich ein bisschen länger stehen bleiben. 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ist sogar hier eine Bedingung. Ihr müsst mir ein Heiligtum machen, damit ich da wohnen kann. Wenn ihr mir kein Heiligtum macht, kann ich nicht unter euch wohnen. Bedeutet, ihr müsst, seid auf euch selbst gestellt und ihr kommt nicht ins versprochene Land. Was bedeutet heilig? Was würdet ihr sagen? Was ist heilig? Ihr dürft auch auf Russisch sagen, das wird auf Deutsch bestimmt übersetzt. Wie bitte? Die Kirche, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Frei von Sünde, ja. Abgesondert. Mhm. Richtig. Genau, das, dieser Begriff kann tatsächlich ziemlich viel bedeuten. Ich habe heute noch mal ein bisschen nachgeguckt in so einem Lexikon, die beschäftigen sich dann so mit den Wurzeln dieser hebräischen Begriffe und so weiter. Also der Begriff kann sehr, sehr viel heißen. Aber er bedeutet auf jeden Fall das, was ihr schon genannt habt. So Reinheit, abgesondert, auch sowas wie Unantastbarkeit oder auch geweiht. Das hatte ich vorher so noch nicht auf dem Schirm. Als Ruben seiner Schwiegertochter seinen Sohn nicht gegeben hat, ne, und sie sich dann als Prostituierte verkleidet oder sich so bedeckt, ne, und er sie später sucht, fragt er auch, wo ist die Geweihte? Und da steht auch der gleiche Begriff. Also er dachte ja, es wäre so eine Tempelprostituierte, das heißt eine Frau, die für einen bestimmten Zweck bestimmt ist, ne? Und das bedeutet eigentlich auch heilig. Wenn ich heilig bin, dann bin ich von Gott, das ist zwar ein Negativbeispiel, aber wenn ich heilig bin, dann bin ich von Gott gereinigt, um einem bestimmten Zweck zu dienen. Ja, vielleicht habt ihr so Kleidung für Kirche oder irgendwelche Kirchenschuhe oder so, da könnte man auch sagen, die sind geheiligt für den Gottesdienst. Ja, das ist so heilig. Auf die muss man ein bisschen aufpassen, dass sie gut gepflegt sind. Das beschreibt diesen Begriff eigentlich ganz gut. Und Gott sagt, ihr sollt mir ein Heiligtum machen. Etwas, das besonders ist. Etwas, das rein ist. Und es kommt dann immer wieder vor, zum Beispiel als die Kleidung für den Priester gemacht wird, da sollen so klingelnde Glocken dran sein. Ne? Und Gott sagt, die sollen immer klingeln, damit, wenn Aaron nicht in den Tempel geht, dass er nicht stirbt. Fragt man sich, warte, wieso eigentlich? Aber das ist einfach ein kleines Bild, um deutlich zu machen, hier in Gottes Heiligkeit wird absolut nach den Regeln und Maßstäben Gottes gelebt. Anders funktioniert das nicht. Dann gibt es auch so Bibelverse, die einem ein bisschen befremdlich vorkommen, dass Gott zum Beispiel sagt, wenn die Priester Kinder bekommen und die eine Art Behinderung haben, dann dürfen sie nicht dienen. Und man könnte sagen, boah Gott, du diskriminierst ja voll diese Menschen, die ja nichts dafür können, dass sie diese Behinderung haben. Aber Gott geht es niemals darum, einfach Menschen zu diskriminieren, sondern Gott sagt, es soll perfekt sein, es soll rein und heilig sein. Und ich bin mir sicher, wenn einer dieser Priester, der eine Behinderung hatte, wenn er eine Liebe zu Gott hätte, würde er sagen, okay Gott, ich ehre dich auch damit, dass ich nicht diene. Okay? Aber das macht einfach alles deutlich, es soll perfekt sein, es soll rein, es soll heilig, es soll besonders sein. Deswegen auch dieser hohe Zaun außenrum, dass nicht jeder rüber gucken kann und jeder das machen kann, was er will. Und dann lesen wir in Hesekiel 37, Vers 27 und 28, da sagt Gott, meine Wohnung wird bei ihnen sein, und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und die Heidenvölker werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, damit mein Heiligtum in Ewigkeit in ihrer Mitte sein wird. Das heißt, Gottes Heiligkeit hat automatisch Auswirkungen auf mich. Andere werden das sehen, dass ich anders bin. Hier steht aber auch, dass Gott sagt, ich bin es, der sie heiligt. Wir alle, wir sind schon Heilige Gottes. Zumindest wenn wir gerettete Kinder Gottes sind, wir sind Heilige, aber durch unser sündiges Fleisch sündigen wir immer wieder, aber Gott wird uns immer wieder Sünde zeigen und er will uns von Sünde wegbewegen. Ich weiß nicht, wie ihr euch so empfindet, vielleicht so im Straßenverkehr oder wenn die Kinder irgendwie ziemlich ungehorsam sind, dann fühle ich mich nicht immer wie so ein Heiliger, ehrlich gesagt. Aber wisst ihr, ich glaube, dass wir von dieser Seite her denken müssen. Eigentlich, ich muss sagen, danke Jesus, dass ich ein Heiliger bin und jetzt will ich auch so leben. Und einfach, dass wir uns diesen Status bewusst machen, ich bin schon ein Heiliger. Und so, wie ich mich gerade zum Beispiel benehme, wie ich mit jemandem rede, das entspricht doch nicht dem, was ich eigentlich bin. Dann sagen, Herr Jesus, ich möchte gerne anders sein. Ich will das Bild sein, was du mir schon gegeben hast. Aber Israel hat sich leider irgendwann von Gott abgewandt. In 2. Chronik 29, Vers 6, da steht, also Hiskia betet ein Bußgebet und er sagt, denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was Böses in den Augen des Herrn, unseres Gottes, und sie haben ihn verlassen. Denn sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken gekehrt. Und das machen wir auch oft, leider. Das Wort Gottes, und wir kehren ihm den Rücken zu und beschäftigen uns in unserem Alltag und tun und machen und tun und machen. Und dem Wort Gottes kehren wir den Rücken zu. Und irgendwann weiß man gar nicht mehr ganz genau, was man eigentlich tun soll. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen, ist mir heute nochmal so aufgefallen als Vers. Weil wie viel mehr kann der Geist spontan in meinem Leben arbeiten, wenn ich viel die Bibel lese? Da gibt es viel mehr Bibelstellen, die einfach spontan in mein Gedächtnis gerufen werden können. Es hat direkt was damit zu tun, wie viel ich Bibel lese in meinem Alltag, wie Gott in mir wirken kann. Und wie schnell drehe ich dem Wort Gottes den Rücken zu und wundere mich, dass es in meinem Leben oft so schwierig läuft und ich nicht einen klaren Blick habe, wo soll ich hin? Einfach nochmal so als Ermutigung. Und Gott, er macht bei seiner Heiligkeit niemals irgendwelche Abstriche. Er sagt nie, ich lasse heute mal fünfe gerade sein. Niemals. Es gibt keine einzige Sünde, die nicht bezahlt werden muss, die nicht bestraft werden muss. Und Gott sagt seinem Volk ganz deutlich in 3. Mose 19, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und Petrus bezieht das auch auf uns. In 1. Petrus 1 ab Vers 16, das können wir mal lesen. 1. Petrus 1 ab Vers 16. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, also eure Art zu denken. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Als ich das gelesen habe, ist mir nochmal deutlich geworden, wo die Gottesfurcht eigentlich herkommt. Die Gottesfurcht rührt aus seiner Heiligkeit. Gott macht keine Abstriche. Wie gesagt, Gott lässt niemals fünfe gerade sein. Und hier steht, Gott ist ein Richter der Sünden, deswegen führt euren Wandel in Furcht. Und ich glaube, dass heutzutage ein großes Problem in der Christenheit dadurch besteht, dass wir die Gottesfurcht sehr weit herabsetzen und sagen, Gottesfurcht ist eher so Respekt oder Ehrfurcht oder sowas. Aber Gottesfurcht kann nicht einfach nur ich respektiere Gott sein, das geht nicht. Wenn wir uns alle möglichen Bibelstellen anschauen, dann sehen wir, dass Gottesfurcht bedeutet, wenn Menschen in die Nähe Gottes kommen, dann bekommen sie einen heiligen Schrecken, eine Scheu vor Gott. Auch die, die Jesus nachfolgen, bei den Jüngern sehen wir es immer wieder, auch bei Johannes in der Offenbarung. Gottesfurcht hat auf jeden Fall was mit Scheu, etwas mit einem heiligen Schrecken, etwas mit einer, auch mit einer Art von Angst zu tun. Weil Gott sagt, ich schaffe einen Rahmen, dem ihr mir begegnen könnt, aber wenn ihr nicht so seid, dann müsst ihr sterben. Das sehen wir auch hier bei der Stiftshütte. Maria hat das vorhin schon gesagt, diese Tragstangen. Alles hat Tragstangen. Warum? Weil wenn ich das anfasse, das Heilige, bin ich tot. Und das ist auch so heftig. Auch die Priester, sie haben Gott gedient, aber sie wussten ganz genau, wenn ich eine Regel übertrete, werde ich sterben. Und da gab es wohl so eine Art Ritual, dass bei dem Priester, der ins Allerheiligste gegangen ist, da wurde so eine Schnur an das Bein dran gebunden, damit, falls er da drin stirbt, man ihn noch rausziehen kann. Diese Priester wussten, ich darf zu Gott gehen, aber seine Heiligkeit bestimmt wie. Diese Scheu vor Gott, dieser Schrecken des heiligen Gottes, ich glaube, dass er für uns absolut heute absolut wichtig ist. Denn er treibt uns dahin, dass wir nicht sündigen wollen, aber genauso macht er es auch in meinem Leben, schafft er mir eine viel größere Sicherheit. Wenn ich weiß, ich habe diesen heiligen Gott, den ich nicht verdient habe, auf meiner Seite, er kämpft für mich, was kann mir dann noch passieren? Warum muss ich Angst vor anderen Menschen haben, wenn dieser heilige Gott auf meiner Seite ist? Aber wenn ich Gott herabwürdige in seiner Heiligkeit, dann wird er automatisch auch schwächer in meinem Leben. Und ich habe nicht so die Kraft. Und ich werde wieder mehr Menschenfurcht und Weltangst haben. Gottesfurcht und Menschenfurcht und Weltangst sind sich immer gegenübergestellt. Und deswegen, die Heiligkeit Gottes zeigt, es gibt keine Kompromisse. Bei uns im OP gibt es nur steril oder nicht steril. Ja, man kann ja nicht jemanden operieren und sagen, ja, wir haben es ja zum größten Teil steril gemacht. Das ist nicht gut. Entweder steril oder nicht. Wenn da ein Keim drauf ist, dann ist es vielleicht desinfiziert, aber es ist nicht steril. Bei steril gibt es nur eins oder null. Und so ist es auch bei der Heiligkeit Gottes. Es gibt nur heilig oder nicht heilig. Es gibt nicht so ein bisschen heilig. Gibt's nicht. Und wenn wir dann zum Beispiel in Hesekiel reinschauen, deswegen auch am Anfang die Aussage, dass Gott seine Wohnung nur schützt, solange sie dem Zweck dient. In Hesekiel 10 und 11, kurz bevor das Volk Israel in die Gefangenschaft muss, da kriegt Hesekiel eine Vision, wie die Heiligkeit Gottes immer weiter aus dem Tempel rausgeht. Ja, die Heiligkeit geht erst auf die Schwelle des Tempels in Vers 4, dann Vers 18, 19, die Heiligkeit geht zum Osttor des Tempels und dann verlässt sie komplett Jerusalem auf den Ölberg. Gottes Heiligkeit kann nicht mit Sünde zusammenleben, das funktioniert nicht. Und umso größer ist doch die Gnade, dass ich mit Jesus leben darf, dass er mich begnadigt hat, mich zu einem Heiligen gemacht hat. Aber wie viel mehr Scheu sollte ich davor haben, leichtfertig gegen Gott zu sündigen? Und wenn ich weiß, dass ich in meinem Leben etwas getan habe, vielleicht ist es auch schon 10 Jahre her, Sünde bereinigt sich nie von alleine. Und wenn Gott mir sagt, ich soll diese Sünde noch bereinigen oder mit einem Menschen etwas klären, muss ich dahin gehen, egal wie lange es her ist. Heiligkeit und Sünde passen nie zusammen. Und wenn wir dann zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 15 reinschauen, wo steht, dass die Bitterkeit uns befleckt oder beschmutzt, dann ist das für mich ein ganz klares Zeichen. Ich glaube, jeder von uns weiß, was es bedeutet, wenn man bitter wird jemandem gegenüber, jemand, der einen verletzt hat oder so, oder Situation, die gewesen ist, man wird so bitter innerlich. Man begründet das oft sehr gut und sagt, der andere, was der mir angetan hat und so weiter. Aber die Bitterkeit steht direkt gegen die Heiligkeit. Und Jesus sagt dann in Matthäus 15, alles, was aus unserem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Diese bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Und wenn ich mir das vorstelle und mich frage, wie viel von diesen Sünden existieren bei mir persönlich, aber auch wie viel davon existieren bei unserer Gemeinde. Wie viel wird hier schlecht geredet, wie viel böse Gedanken gibt es, wie viel Unzucht existiert, auch wenn man sie vielleicht nach außen nicht sieht, aber vielleicht so privat, so zu Hause. Das ist doch krass. Wie viel Beschmutzung ist in mir und wie viel Beschmutzung ist in der Gemeinde? Und die Stiftshütte, das Heiligtum Gottes will uns aufrufen und sagen, mach Schluss mit deiner Sünde. Du bist begnadigt von Christus, aber da, wo du aufräumen musst, tu es. Spiel nicht mit der Sünde. Lass nicht Sünde in deinem Leben einfach irgendwo gären. Und trotzdem darf ich mir sicher sein, Jesus, ich darf trotzdem bei dir sein, obwohl ich so ein Sünder bin. Du wirst mich reinigen, aber ich bin trotzdem bei dir sicher und geborgen. Deswegen ist Gottesfurcht, auch wenn sie so einen Schrecken und so eine Scheu beinhaltet, gleichzeitig auch ein großes Vertrauen für mich. Wenn dieser heilige Gott mir versichert, wenn Jesus für mich gestorben ist, dann bin ich sein Kind, dann bleibt das auch so. Und deswegen diese Spannung zwischen Scheu, Schrecken und auch Angst, aber auch Liebe, Vertrauen und Zuneigung zu Gott. Und in der dürfen wir leben. Und so kommen wir langsam zum Ende. Die Stiftshütte zeigt, Gott ist ein gemeinschaftlicher Gott. Gott will mit den Menschen wohnen, obwohl sie Sünder sind. Gott schafft aber einen Raum, wie das geht. Und die Stiftshütte ist ein exemplarisches Beispiel für die unverhandelbare Heiligkeit Gottes. Und trotzdem schafft Gott es, dass Menschen mit ihm in Kontakt kommen können. Und da sieht man, also ich will darauf jetzt nicht ganz so eingehen, sondern nur einfach ganz kurz, wenn man durch das Tor reingegangen ist, durch dieses 9 Meter breite bunte Tor, zuerst, was man da sieht, ist der Brandopferaltar. Der Brandopferaltar steht für Opfer, für Gericht, für Blut. Mensch, Blut muss fließen für meine Schuld. Da ist der heilige Gott und ich will ihm begegnen als Mensch und zuallererst muss ich durch das Gericht durch. Jede Sünde muss gerichtet werden. Und wer hat diese Sünde für uns getragen? Der Herr Jesus. Er wurde geschlagen für jede einzelne meiner Sünden. Gericht muss stattfinden und Jesus hat es für mich getan. Dann kommt das zweite, das Waschbecken, bevor man ins Heiligtum kommt. Man muss gereinigt werden. Jesu Blut reinigt uns, Johannes 1, Vers 7. Aber auch das Wort Gottes ist das, was uns reinigt, nach Epheser 5, 25. Und diese beiden Elemente, die müssen bei uns, wenn wir wiedergeboren sind, unbedingt vorhanden sein. Gericht und Reinigung. Sünde muss beglichen und bezahlt sein. Und wenn ich Jesu Opfer nicht annehme, muss ich selbst dafür bezahlen. Aber ich darf das Opfer Jesu annehmen. Ich darf die Reinigung durch sein Blut annehmen. Und dann bin ich frei, ins Heiligtum Gottes zu kommen. Und das ist so etwas Großartiges und so etwas Schönes. Und gleichzeitig sollte uns dieses große heilige Geschenk antreiben, auch morgen da, wo ich bin, zu sagen, Herr Jesus, ich bin ein Heiliger, du hast so viel für mich bezahlt und ich will heute auf keinen Fall leichtfertig sündigen. Ich will auf keinen Fall irgendwie ein Wort, irgendeinen Witz, der nicht passend ist oder was auch immer. Ich will heute nichts tun, was dich beschmutzt, denn du bist mein heiliger Erretter und mein heiliger Erlöser. Und so wie die Stiftete das Ebenbild Gottes ist, das Ebenbild des Himmlischen ist, so wie die Stiftete von Gott gegeben wurde, so wie die Stiftete eine Wohnung Gottes ist und so wie sie das Zeugnis Gottes beinhaltet, so können wir diese 4 Punkte auch auf uns beziehen. 1. Mose 1, 26, lasst uns Menschen schaffen nach unserem Bild. Wir sind ein Bild Gottes. Wir sind Gegebene, wo Jesus betet in Johannes 17 und er sagt, die du mir gegeben hast. Gott, der Vater, hat uns seinem Sohn gegeben. Johannes 14, 23. Wir sind Jesus kommt und will Wohnung bei uns machen. Und Apostelgeschichte 1, Vers 4. Wir sollen Zeugen sein. Und all diese Dinge zeigen auch uns in unserem Leben, es braucht Heiligkeit. Mein Leben muss sich durch Heiligkeit auszeichnen. Mein Leben muss sich durch Hass zur Abgrenzung von Sünde auszeichnen, das, was wir in 1. Petrus Kapitel 1 ab Vers 16 gelesen haben. Und so möchte ich hier abschließen. Die Stiftshütte ist etwas Großartiges, ein großartiges Gnadengeschenk. Gnade und Heiligkeit treffen sich hier und das ist auch das, was in unserem Leben, was uns als Christen auszeichnet. In uns trifft sich Gnade und Heiligkeit. Und ich wünsche uns, dass wir vom Heiligen Geist diesen inneren Antrieb bekommen, eine Scheu zu haben, zu sündigen. Ich will als Heiliger leben, weil Gott in mir wohnt und ich soll sein Zeugnis weitergeben. Und das ist unsere Bestimmung. Und solange unser Zelt hier noch nicht abgebrochen ist, dürfen wir dieser Bestimmung leben. In der Gnade Jesu Zeugen für ihn sein und die Heiligkeit Gottes zeigen, damit noch viele Menschen diesen heiligen Retter durch unser Wort, aber auch durch unser Wandel kennenlernen und gerettet werden. Amen. Das ist soweit von meiner Seite. Habt ihr noch Ergänzungen oder Fragen? Auf vieles sind wir nicht eingegangen, aber ich habe ja so viel geredet, dann wird man irgendwann müde. Ne? Es ist schon Mittwochabend. Ich verstehe das. Aber vielleicht ist euch noch irgendwas aufgefallen oder eingefallen. Dürft ihr gerne noch äußern. Wie bitte? Keine Fragen? Okay. Vielleicht muss es auch erst ein bisschen sacken lassen. Ne? Okay, dann würde ich gerne zum Abschluss beten, lass noch Möglichkeit dazu aufstehen und dann seid ihr Frieden entlassen. Ja, Vater im Himmel, wir staunen darüber, wie großartig dein ewiger Heilsplan ist. Vor Erschaffung der Welt hast du schon Jesus eingesetzt oder ihn bestimmt, dass er das ewige, das makellose Opfer sein soll. Danke für die Stiftshütte, danke für die ganzen Opferrituale, die du damals deinem Volk gegeben hast, um diesem sündigen Volk eine Möglichkeit der Begegnung zu geben, trotz deiner Heiligkeit. Und diese Rahmenbedingungen waren absolut klar, absolut konsequent, Und trotzdem durften Menschen zu dir kommen. Und auch heute ist es genau das Gleiche. Du hast dich in deiner Heiligkeit nicht verändert. Deine Haltung zur Sünde, auch in meinem Leben, hat sich nicht zu damals verändert. Aber ich darf zu dir gehören. Wir dürfen zu dir gehören. Es ist ein Vorrecht, Kinder Gottes heißen zu dürfen. Heilig gesprochen und gerechtfertigt zu sein. Aber Herr, du siehst, wie oft ich in meinem Alltag diese Heiligkeit nicht auslebe. Wie oft ich nach dem lebe, was ich eigentlich will. Wie oft ich nach dem Mund anderer Menschen rede. Wie oft ich mich von anderen mitreißen lasse, in böse Worte, in Lästerung oder selbst sogar etwas produziere. Wie oft ich nachlässig bin. Wie oft ich zornig bin. Herr, all diese Dinge, die meine Heiligkeit beschmutzen. Aber danke, Herr, dass du dafür schon gestorben bist. Und du bedeckst nicht nur die Sünde wie die Tiere damals, die Opfertiere, sondern du hast sie komplett bereinigt und bezahlt. Deswegen bitte ich dich, dass du mir viel mehr Gottesfurcht schenkst in meinem alltäglichen Wandel, aber auch gleichzeitig die Freude an deiner großen Gnade, dass du mich trotzdem angenommen hast. Und ich bitte dich auch für meine Geschwister, dass unser Leben sich durch Heiligkeit auszeichnet, dass wir Zeugen sind für dich und dass diese Freude über unsere Errettung noch viele andere Menschen anstecken kann. Danke für dieses wunderbare Bild der Stiftshütte, das wir uns heute anschauen konnten. Segne noch die weiteren Mittwoche, die einzelnen Elemente der Stiftshütte. Verherrliche dich auch dadurch die Erkenntnis, die wir gewinnen können. Danke für diesen Abend. Entlass uns in deinem Frieden und ja, begleite uns weiterhin auch in dieser Woche. Amen.